NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Ermittlungen innerhalb der Bundeswehr wegen Rechtsextremismus in der Eliteeinheit KSK. Der Traditionserlass der Bundeswehr soll durch Diskussion erneuert und verbessert werden. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem, Sächsischer Landtag soll die Immunität der AfD-Abgeordneten Frauke Petri aufheben. Die Diakonie zieht Bilanz ihrer humanitären Hilfe in Afrika. US-Präsident Trump wird wegen seiner Äußerungen zu Charlottesville weiter kritisiert. Und gelangte ukrainische Raketentechnologie über Umwege nach Nordkorea. Am Mikrofon begrüßt sie Ferdinand Klien. In der spanischen Großstadt Barcelona ist heute am späten Nachmittag ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Es gibt Spekulationen, dass es sich dabei um einen Terroranschlag handeln könnte. Gesichert sind diese Informationen noch nicht. Mein Kollege Arne Wiechern ist im Studio. Was ist bisher über das Geschehen in Barcelona bekannt?
Ja, es soll sich um einen Lieferwagen handeln, der heute am späten Nachmittag auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas in eine Menschenmenge hineingefahren ist. Zunächst sprach die Polizei von mehreren Verletzten. Medienberichten zufolge sollen zwei Menschen gestorben sein. Die Zeitung El País spricht unter Berufung auf Polizeikreise von etwa 20 Verletzten. Derzeit ist die Lage noch sehr unübersichtlich. Zwischenzeitlich hat die Polizei damit begonnen, den Tatort und auch den nahegelegenen Plaza Catalunya zu evakuieren. Bei Megafondurchsagen der Polizei fiel auch das Wort Terroranschlag. Ob es allerdings wirklich um einen Terroranschlag handelt, ist von offizieller Seite noch nicht bestätigt worden.
Weiß man etwas über den Fahrer des Lastwagens?
Ja, auch da kursieren bislang nur unbestätigte Meldungen. Ein Mann soll aus dem Kleinlaster ausgestiegen sein und sich derzeit auf der Flucht befinden. Auch gibt es derzeit Meldungen, in Barcelona hätten sich nach dem Zwischenfall in der Innenstadt zwei bewaffnete Männer in einem Restaurant verschanzt. Insgesamt also ja wirklich noch eine sehr unübersichtliche Lage in Spanien. Ministerpräsident Rajoy erklärte, er stehe mit allen Behörden in Barcelona in engem Kontakt.
Erste Informationen waren das von Arne Wiechern. Die Eliteeinheit KSK der Bundeswehr ist eine der wenigen Teile der Armee, die nicht der vollen parlamentarischen Kontrolle durch den Deutschen Bundestag unterliegen. Nun hat es dort offenbar fragwürdige Rituale gegeben, bei denen der Hitlergruß gezeigt und Rechtsrock gehört wurde. Es droht ein neuer Skandal, der dem Image der Bundeswehr schaden könnte. Jens Otto mit den Einzelheiten.
Es geht um eine Sexparty, um Rechtsrock und zum Hitlergruß erhobene Soldatenarme. Soldaten, die zur Bundeswehr-Eliteeinheit KSK gehören. KSK steht für Kommando Spezialkräfte. Dessen Einsätze, zum Beispiel die Festnahme von Kriegsverbrechern in Krisengebieten, unterliegen strenger Geheimhaltung. Die Geschichte beginnt mit einer Sprachnachricht auf dem Handy einer jungen Frau, die in diesem Beitrag Anna heißt. Die Botschaft wurde, genau wie Annas Aussagen, neu vertont.
Hallo Anna, Liebste. Unser Kompaniechef feiert sein Abschiedsfest. Jetzt haben wir uns überlegt, was können wir für den Chef machen?
Ich wurde von einem Soldaten des KSK eingeladen. Ich sollte der Hauptpreis bei der Abschiedsparty des Kompaniechefs sein.
Anna ist nach eigener Aussage bekannt dafür, auf freiwilligen Sex mit harten Kerlen zu stehen. Genau darum geht es. Der Kompaniechef soll sich bei einer Party mit ihr austoben dürfen. Auf dem Gelände der Schießanlage im Bernett bei Sindelfingen.
Unser Kompaniechef ist auch international dafür bekannt, dass er einfach nur eines der größten und schrecklichsten männlichen Lebewesen ist, die auf diesem Planeten rumlaufen.
So preist ihn Annas Kontakt beim KSK an. Bei der Party Ende April gibt es dann keinen Sex, erzählt sie. Der Kompaniechef ist zu betrunken. Dafür läuft aber der CD-Player und Anna ist schockiert. Rechtsrock plärt aus den Boxen.
Ich habe mir Textzeilen gemerkt und herausgefunden, dass die Band Sturmwehr war. Zum Refrain wurde mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Das lief ganz euphorisch ab.
Moralisch fragwürdige Soldatenrituale und Hitlergrüße auf einem Bundeswehrgelände. Die Vorwürfe haben Sprengkraft. Nach einer Anfrage bei der Pressestelle des Heeres kommt schnell eine Antwort. Die Bundeswehr bestätigt die Party. Außerdem gibt es Ermittlungen wegen des Verdachts, dass Soldaten Rechtsrock gehört und den Hitlergruß gezeigt haben. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, sei das Verhalten der Soldaten völlig inakzeptabel, sagt Reinhold Robbe, der ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags. Den KSK-Mitgliedern sei der besondere Status ihrer Elitetruppe eigentlich bewusst.
Auch vor dem Hintergrund, dass wir es gerade in letzter Zeit immer wieder mit Skandalen zu tun hatten in der Bundeswehr, dass so etwas dort überhaupt stattfinden konnte. Ich kann das nur mit allergrößtem Unverständnis und auch mit persönlicher Abscheu begleiten, diese Geschichte. Vorausgesetzt, es stellt sich heraus, dass all diese Dinge tatsächlich so stattgefunden haben, dann hat die KSK und hat die gesamte Bundeswehr in der Tat ein großes Problem.
Was sagt der Kompaniechef zu den Vorwürfen und wo wird er seit seinem Abschied vom KSK eingesetzt? Antworten auf diese Fragen gibt es bisher nicht. Ein Interview zu den Vorwürfen wollten weder der Kompaniechef noch die Bundeswehr geben. Die internen Ermittlungen laufen noch.
Wie soll die Bundeswehr mit ihrer militärischen Tradition umgehen und sich von der Wehrmacht abgrenzen? Einen entsprechenden Traditionserlass aus dem Jahre 1982 möchte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erneuern. In der Führungsakademie in Hamburg-Blankenese begann dazu heute ein erster Workshop. Volker Frerichs hat ihn verfolgt.
300 Soldaten, Zivilisten und Wissenschaftler diskutieren in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg über die Haltung und den Umgang der Truppe mit ihrer militärischen Tradition. Es ist die erste von 4 Veranstaltungen zur Überarbeitung des Traditionserlasses der Bundeswehr von 1982. Diese Richtlinien müssten zumindest teilweise erneuert werden, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Denn die Gesellschaft und auch die Bundeswehr selbst hätten sich verändert.
Es geht um das zentrale Verständnis. Es geht um die geistige Orientierung. Es geht um unsere Wertmaßstäbe. Es geht um unsere Vorbilder. Es geht um das Ethos. Es geht um die Tradition der Bundeswehr heute. Tradition in unserer Bundeswehr soll als Kompass dienen, der unseren Soldatinnen und Soldaten Orientierung, Halt, Maßstäbe gibt. Sie soll Identität stiften und sie soll immer wieder auch aufs Neue zur Selbstvergewisserung dienen.
Ausgelöst wurde die neue Debatte um das Traditionsverständnis der Bundeswehr durch verschiedene Ereignisse im Frühjahr. In mehreren Kasernen waren Wehrmachtsdevotionalien entdeckt worden. Ein Oberleutnant gab sich als Flüchtling aus und plante Terroranschläge. Heute stellte Verteidigungsministerin von der Leyen noch einmal klar:
Es kann kein Relativieren geben, was den Kulturbruch des Naziregimes und das unermessliche Leid anbelangt, das es mit dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah über Europa und weit darüber hinaus gebracht hat. Die Wehrmacht als Institution des Dritten Reiches kann daher nicht traditionsstiftend für die Bundeswehr sein.
Gleichwohl müsse es dabei auch immer um den Einzelfall gehen. Und dafür sei Graf Stauffenberg das beste Beispiel, meinte die Ministerin.
Auch wer eine Wehrmachtsuniform trug, kann aus ganz bestimmten Gründen traditionsstiftend für die heutigen Soldatinnen und Soldaten sein. Es kommt nicht auf das Tuch oder das Baujahr des Karabiners an. Es kommt immer auf die Tat, ihren Sinn, ihr Ziel und das im historischen Kontext an.
Tradition sei nichts Statisches, erklärte auch der Kommandeur der Führungsakademie, Konteradmiral Carsten Stawitzki. Und auch deshalb müsse man den Traditionserlass der Bundeswehr an die Gegenwart und an die Zukunft anpassen, sagte Ministerin von der Leyen.
Dies ist ein Prozess, der deshalb auch nicht in wenigen Wochen abgeschlossen ist, denn das Thema verträgt keine Eile.
Der zweite Workshop zum Thema Tradition und Identität der Bundeswehr findet am 11. und 12. September in Koblenz statt.
Soll der Traditionserlass der Bundeswehr erneuert werden? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Christoph Prössl.
Der Traditionserlass der Bundeswehr aus dem Jahre 1982 enthält einige Sätze, die bemerkenswert sind. Das Grundgesetz ist Antwort auf die deutsche Geschichte, steht da geschrieben. Und Traditionsbewusstsein und Traditionspflege sollen dazu beitragen, die ethischen Grundlagen des soldatischen Dienstes in der heutigen Zeit zu verdeutlichen. Ich könnte noch mehr Sätze aus dem Papier zitieren, denn der Text ist klug und klar formuliert. Verteidigungsministerin von der Leyen will den Traditionserlass trotzdem erneuern. Er soll konkreter und praktischer werden. Aus meiner Sicht ist das unnötig und auch falsch. In den vergangenen Wochen musste die Verteidigungsministerin viel Kritik einstecken, gerade aus der Truppe. Viele glauben zu erkennen, dass die CDU-Politikerin oft übereilt handelt, um sich selber zu schützen und so über das Ziel hinausschießt. Der Traditionserlass ist dafür ein gutes Beispiel. Denn wer diesen über 3 Jahrzehnte alten Text liest, dem wird deutlich, eigentlich müsste doch alles klar sein, auch heute noch. Die Debatte um Kasernennamen, Vorbilder, Umgang mit der Geschichte ist erst in den vergangenen Monaten wieder intensiver geführt worden. Anlass waren Meldungen über den mutmaßlichen Rechtsterroristen Franco A., der Anschläge geplant haben soll, wirre rechtsradikale Gedanken zu einer Abschlussarbeit zusammenfasste und dabei auch noch von Vorgesetzten gedeckt worden sein soll. Es folgte die Bestandsaufnahme von Devotionalen Personalien in den Kasernen, die viele Bundeswehrangehörige als Durchsuchung unter Generalverdacht erlebt haben. Viel drängender als die Formulierung eines neuen Traditionserlasses wäre also die Umsetzung des Papieres von 1982. Dass dies bislang nur unzureichend geschehen ist, hat auch Verteidigungsministerin von der Leyen zu verantworten. Warum ist die Lent-Kaserne in Rothenburg-Wümme immer noch nach einem Piloten der Wehrmacht benannt, der nicht Teil des Widerstandes war? Warum soll ausgerechnet dieser Soldat ein Vorbild sein? Meiner Meinung nach ist das völlig aus der Zeit gefallen. Die Debatte läuft auf kommunaler Ebene, aber das letzte Wort hat die Ministerin. Von der Leyen hat das Thema zu lange ignoriert. Der Traditionserlass von 1982 macht deutlich, dass die Basis jeder Tradition der deutschen Streitkräfte das Grundgesetz ist. Traditionsbewusstsein zu wecken, sei wichtige Aufgabe der Vorgesetzten, steht da. Und vielleicht ist das einer der wichtigsten Sätze in diesem Papier, den von der Leyen beherzigen sollte. Eine Ministerin kann nicht alles bis ins Detail vorgeben. Sie muss der Führung der Bundeswehr den Raum geben, sich mit ihrer Tradition auseinanderzusetzen. Und vielleicht müssen Offiziere auch mutiger sein, die Debatte um Tradition und Brauchtum zu führen. Die Bundeswehr braucht einen Kulturwandel. Die Angst, möglicherweise einen Fehler zu machen, darf die Führung nicht lähmen. Penible Vorgaben, was Tradition ist und was nicht, sind einer Armee nicht würdig, die das Prinzip der inneren Führung, also der Verantwortung der einzelnen Soldatin, des einzelnen Soldaten in den Mittelpunkt ihrer Kultur gestellt hat.
Christoph Prössl kommentierte am Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Frauke Petry ist Bundesvorsitzende der AfD und Abgeordnete im Sächsischen Landtag. Dort stimmte der Immunitätsausschuss heute einem Antrag der Dresdner Staatsanwaltschaft zu, der Fraktionschefin den Schutz vor Strafverfolgung zu entziehen. Es geht um den Verdacht des Meineides oder fahrlässigen Falscheides. Frau Petry hatte sich zuvor für die Aufhebung ihrer Immunität ausgesprochen und will sich in einem Strafverfahren öffentlich zu den Vorwürfen äußern. Für die Partei dürfte es wenige Wochen vor der Bundestagswahl auch politische Folgen geben. Aus Berlin meldet sich Dagmar Pepping.
Die Sitzung im Sächsischen Landtag dauerte nur wenige Minuten. Dann verkündete Christine Klaus, die Vorsitzende des Ausschusses für Immunitätsangelegenheiten, das so erwartete Ergebnis.
Der Ausschuss hat jetzt einstimmig die Aufhebung der Immunität von Frau Abgeordneten Dr. Frauke Petry beschlossen und empfiehlt jetzt den Sächsischen Landtag, dass die öffentliche Klage wegen Meineids genehmigt werden kann.
Frauke Petry, die in Sachsen sowohl Fraktionsvorsitzende der AfD als auch Landeschefin der Partei ist, hätte sich persönlich im Ausschuss zu dem Antrag äußern können, verzichtete aber darauf und blieb der Sitzung fern. Petry äußerte sich nur schriftlich. Sie begrüße die Entscheidung des Immunitätsausschusses ausdrücklich. Sollte es zu einem Verfahren gegen sie kommen, könne sie dort zu den im Raum stehenden Vorwürfen öffentlich Stellung nehmen. Das sei bisher nicht möglich gewesen, so Petry in ihrer Erklärung. Am Sonntag hatte die AfD-Bundesvorsitzende in der ARD die Vorwürfe gegen sie als geradezu lächerlich bezeichnet.
Ich bin gelassen, was dieses Verfahren angeht. Schon spannend, dass es alles auch im Wahlkampf stattfindet.
Seit fast einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden wegen des Verdachts des Meineides. Im November 2015 soll Frauke Petry als Zeugin bei einer Sitzung des Wahlprüfungsausschusses des Landtages falsch ausgesagt haben. Der Ausschuss hatte sich mit der Frage beschäftigt, ob Landtagskandidaten der AfD der Partei ein Darlehen für den Wahlkampf gewähren mussten. Das frühere Vorstandsmitglied Arvid Samtleben verweigerte ein Darlehen und wurde von der Liste für die Landtagswahl gestrichen. Nach Petrys Zeugenaussage vor dem Ausschuss hatte ein Landtagsabgeordneter der Linken Anzeige gegen die AfD-Politikerin gestellt. Petry habe sich bei ihrer Aussage unter Eid in wesentlichen Punkten in Widersprüche verwickelt, hieß es zur Begründung der Anzeige. 5 Wochen vor der Bundestagswahl kommt die drohende Anklage der AfD-Chefin, höchst ungelegen für ihre Partei. Dessen ist sich auch Markus Prezell bewusst, der AfD-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen und Ehemann Frauke Petrys.
Es wird sicherlich als Wahlkampfinstrument genutzt werden. Das war uns auch vorher klar.
Sollte Frauke Petry wegen Meineides verurteilt werden, drohen der Bundesvorsitzende der AfD bis zu 1 Jahr Haft. Aus der Parteispitze äußert sich heute nur ein Politiker zum Fall Petry, Alexander Gauland. Einer der beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl und nicht gerade ein Freund Petrys. Erst wenn ein unabhängiger deutscher Richter das Hauptverfahren eröffne, müsse man neu über die Sache nachdenken, teilte Gauland schriftlich mit. Die Sache, das könnte auch der Parteivorsitz Petrys sein. In der AfD gibt es seit Monaten einen Machtkampf zwischen Petri und ihren parteiinternen Gegnern. Neben Gauland und Björn Höcke zählt dazu auch Petris Co-Bundesvorsitzender Jörg Meuthen. Er hat für den Bundesparteitag im Dezember eine Kampfkandidatur gegen Petri angekündigt, um ihre Wiederwahl als Bundesvorsitzende zu verhindern. Muss Petri wegen der Anklageerhebung schon vorher das Amt abgeben? Nein, sagt ihr Ehemann Pretzell, der wie seine Gattin für den Bundestag kandidiert.
Also erstens gehe ich davon aus, dass es nicht zu einer Verurteilung kommt. Und zweitens wird sie Bundessprecherin bleiben, ja.
Die Entscheidung darüber fällt spätestens am 3. Dezember auf dem AfD-Bundesparteitag in Hannover.
In Afrika sind immer mehr Menschen von humanitärer Hilfe abhängig. Das liegt an der Dürre infolge des Klimawandels und Bürgerkriegen. Die Diakonie Katastrophenhilfe setzte im letzten Jahr so viel Geld wie nie zuvor für Hilfszwecke ein. Doch die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen steigt weiter an. Deshalb appellierten Vertreter der Diakonie heute in Berlin an die Staatengemeinschaft, endlich rechtzeitig den aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Carmen Gräf berichtet.
Auch wenn inzwischen in vielen Teilen Südsudans die dringendste Hungersnot von über 5 Millionen Menschen abgefedert werden konnte, bleibe die Lage in beiden Ländern dramatisch, erklärt der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe Martin Kessler.
In Somalia sind es fast 7 Millionen, 6,7 Millionen Menschen, die von humanitärer Hilfe abhängig sind. Es sind 3,2 Millionen Menschen, die vom Hunger betroffen sind. Die anderen brauchen humanitäre Hilfe, also Unterkunft oder medizinische Versorgung.
Gründe sind eine seit Jahren anhaltende Dürre, Bürgerkriege und fehlende staatliche Strukturen. Die Diakonie Katastrophenhilfe engagiert sich seit Jahren mit derzeit 11 Projekten in den beiden Ländern. Sie verteilt in vielen Orten keine Hilfsgüter mehr, sondern Gutscheine. Damit können die Menschen das kaufen, was ihrem akuten Bedarf entspricht. Allerdings könne humanitäre Hilfe nur sehr begrenzt sein, wenn es keine Sicherheit und keinen Frieden gäbe, sagte die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel. In Syrien erlebe man etwa immer wieder regelrechte Dammbrüche des humanitären Völkerrechts. Es fehle der politische Wille zur Konfliktlösung. Sorge macht der Diakoniepräsidentin derzeit auch der Spendenrückgang. Dieser sank 2016 um 30% im Vergleich zum Vorjahr. Anders als das Erdbeben in Nepal und die Flüchtlingssituation in Europa seien die aktuellen Krisen nicht akut.
Weil das einfach Krisen sind, die einerseits chronisch sind, wo es also, sagen wir mal, nicht diese Höhepunkte gibt, wie wenn bei einer plötzlichen Erdrutsch oder einem plötzlichen Erdbeben. Andererseits sind es auch Krisen, die politische Implikationen haben. Und da denken viele Menschen, da will ich nichts mehr zu tun haben, wer weiß, was da los ist. Dabei vergessen, dass egal, wer auch immer diese Krise zu verantworten hat, nichtsdestotrotz die Menschen leiden und es nichtsdestotrotz wichtig ist, ihnen ganz konkret zu helfen. Wir tun das über lokale Partner, die auch sicherstellen können, dass wirklich die Leute, die am meisten in Not sind, auch die meiste Hilfe bekommen.
Die Diakonie Katastrophenhilfe bekam 2016 ein Drittel mehr Geld als im Vorjahr, nämlich 23,4 Millionen Euro von der Bundesregierung, der EU und den Vereinten Nationen. So viel wie noch nie in der Geschichte der Diakonie Katastrophenhilfe. Allerdings deckten die Einnahmen keineswegs den weltweit gestiegenen Bedarf für humanitäre Hilfe.
Man muss sich das deutlich machen, dass 2016 130 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen waren und dass wir 65,6 Millionen Flüchtlinge hatten. Wenn Sie das vergleichen mit der Zahl von vor 10 Jahren, da gab es 37,5 Millionen Flüchtlinge. Das heißt also, es ist ein gigantischer Aufwuchs an Bedarf. Zwar ist in absoluten Zahlen auch die Hilfe gestiegen, aber eben sie hält nicht Schritt damit.
In mehr als 40 Ländern war die Diakonie Katastrophenhilfe im letzten Jahr im Einsatz und stellte dafür 59,7 Millionen Euro bereit, 9% mehr als im Vorjahr.
US-Präsident Donald Trump wehrt sich erneut gegen den Vorwurf, er habe auf den Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville nicht angemessen reagiert. Doch die Kritik kommt auch aus seiner eigenen Partei. Und inzwischen beginnen die ersten Institutionen mit dem Abbau der sogenannten konföderierten Denkmäler, die an die Verlierer des US-Bürgerkriegs von 1861 bis 1865 erinnern, als es um die Abschaffung der Sklaverei ging. Informationen von Gabi Biesinger.
In einem Tweet bedauerte Trump, dass die Kultur und Geschichte des Landes durch den Abriss der schönen Statuen und Denkmäler zerstört werde. Man kann die Geschichte nicht verändern, nur von ihr lernen, so der Präsident. Und weiter, wer ist als nächstes dran? Washington? Jefferson? So eine Dummheit. Die Stadt Baltimore etwa hatte nach den Ereignissen in Charlottesville in einer Nacht- und Nebelaktion mehrere Bürgerkriegsdenkmäler entfernt. In weiteren Tweets wehrte sich Trump gegen Kritik an seiner Pressekonferenz vom Dienstag. Die Fake-Medien geben völlig falsch wieder, was ich über Hass, Bigotterie etc. gesagt habe. Schämt euch, schrieb der Präsident. Persönlich griff er dann seinen Parteifreund Lindsey Graham an, Senator von South Carolina. Er will nur Aufmerksamkeit erregen, indem er sagt, ich hätte behauptet, es gäbe moralische Gleichheit zwischen dem Ku Klux Klan, Neonazis, denen, die eine weiße Vorherrschaft fordern, und Menschen wie Mrs. Heyer. Infame Lüge, er kommt mit seiner Wahlschlappe nicht klar. Graham hatte dem Präsidenten vorgeworfen, das Land eher zu spalten als zu versöhnen und ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass er nicht länger von Rechtsextremen hofiert werde. Bei dem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville war am Samstag ein mutmaßlicher Rechtsextremist in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren und hatte dabei die Demonstrantin Heather Heyer getötet. Politiker aus allen Lagern, Vertreter der Wirtschaft und hochrangige Militärs hatten Trumps Interpretation verurteilt, dass es Schuld, aber auch sehr anständige Leute auf beiden Seiten gegeben habe.
Nordkorea hat in erstaunlich kurzer Zeit neue Interkontinentalraketen erworben, mit denen es andere Staaten propagandistisch bedroht. Die Lieferungen könnten mit russischer und chinesischer Hilfe erfolgt sein. Nun berichtete die New York Times, dass ein Teil der Raketentechnologie aus der Ukraine stammen könnte. Dort wird dies zwar dementiert, aber jetzt doch untersucht. Marta Wilczynski über einen Verdacht.
Nun also doch. Egal wie absurd die Vorwürfe gegen die Ukraine sein mögen, heißt es in dem Statement des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, man wolle den Fall überprüfen. Seit Tagen schon wehrt sich die Ukraine gegen Mutmaßungen, dass Raketentechnologien von hier aus nach Nordkorea geliefert worden seien. Im Fokus des Verdachts steht das ukrainische Unternehmen Yushmash. Der am Montag veröffentlichte Bericht der New York Times bringt nämlich die in den neuen nordkoreanischen Interkontinentalraketen verbaute Technik mit den in dem ehemaligen sowjetischen Werk gefertigten Motoren in Verbindung. Seitdem steht die Frage im Raum, ob so eine Verbindung tatsächlich bestehen kann und ob das ukrainische Unternehmen Yushmash tatsächlich in illegale Lieferungen an Nordkorea verwickelt ist. Ja, findet zumindest der russische Vizepremier Dmitri Rogozin. Man braucht nicht nur die technische Dokumentation, man braucht ein Original des Triebwerks. Ohne ukrainische Spezialisten, die den Nordkoreanern helfen würden, so etwas zu produzieren, würde das überhaupt nicht gehen. So oder so, es geht um Schmuggel. Das bricht alle möglichen internationalen Verbote. In der Ukraine glaubt jedoch niemand daran, dass das Unternehmen tatsächlich hätte Technologien an die Nordkoreaner weitergeben können. Der ukrainische Premierminister Volodymyr Chroysman. Ich glaube, das ist eine eindeutige Provokation gegen die Ukraine. Ich vertraue völlig auf die Aussagen des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats und des Unternehmens Yushmash selbst. Es gab sowas nicht. Punkt. Auch Präsident Petro Poroschenko erklärt in seinem Statement, dass er davon überzeugt ist, dass sich die Vorwürfe gegen das ukrainische Unternehmen als haltlos erweisen werden. Mit den Untersuchungen der mutmaßlichen Lieferungen an Nordkorea hat er eine Kommission beauftragt. Sie untersteht der Aufsicht des ukrainischen Sicherheitsrats. Deren Sekretär Alexander Turchinow hatte bereits am Montag, unmittelbar nach Erscheinen des Berichts, erklärt, dass die Ukraine keine Raketentriebwerke oder sonstige Raketentechnologie an Nordkorea geliefert habe. Das Ergebnis der Untersuchungen durch die Kommission soll in 3 Tagen vorliegen. Unterdessen spielt Juri Radchenko, Vorstand der ukrainischen Weltraumbehörde, den Ball nach Russland. Solche Triebwerke wurden in der Ukraine bis 2001 gefertigt, im Interesse der Russischen Föderation. Selbstständige Lieferungen hat die Ukraine nie getätigt. Russland aber hat alle erdenklichen Gründe, Raketen und Triebwerke an Nordkorea zu liefern, auch wegen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern. Auch Michael Ellman, der Raketenexperte, auf dessen Studie sich der Bericht der New York Times stützt, schließt nicht aus, dass die Technologien auch über Russland nach Nordkorea gelangt sein könnten. Dies hat er in einem Tweet nochmals betont, als Reaktion auf die immer weiter hochkochende Diskussion, vor allem zwischen Russland und der Ukraine.
Was geschieht bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin mit den Beschäftigten und den Flugzeugen? Heute gab es unbestätigte Meldungen, wonach die Lufthansa einen Großteil der Maschinen übernehmen möchte. Doch zuvor müssten die Kartellbehörden zustimmen. Lars Hofmann meldet sich aus Frankfurt am Main.
Bei Air Berlin könnte schon bald mehr Klarheit darüber herrschen, wie es mit der insolventen Fluglinie weitergeht und welche Teile etwa die Lufthansa übernimmt. Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und Air Berlin sind weit fortgeschritten und könnten bereits in der kommenden Woche abgeschlossen werden, ist aus Unternehmenskreisen zu hören. Die Lufthansa soll Interesse an einem Großteil von Air Berlin haben. Das Unternehmen selbst will sich nicht zu laufenden Verhandlungen äußern. Auch Nikolai Baublies, Vorstandsmitglied der Flugbegleitergewerkschaft UFO und Mitglied im Lufthansa-Aufsichtsrat, wollte sich nicht zum Verhandlungsstand oder den Beschlüssen und Diskussionen im Aufsichtsrat äußern. Meldungen, wonach die Lufthansa 90 der insgesamt rund 140 Flugzeuge von Air Berlin übernehmen wolle, hält Baublies allerdings für zu hoch gegriffen. Letztlich werden wohl auch die deutschen und europäischen Kartellbehörden eine Übernahme von Teilen von Air Berlin durch die Lufthansa oder andere Fluglinien genau überprüfen. Am Dienstag hatte Air Berlin Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb kann derzeit nur aufrechterhalten werden, weil die Bundesregierung einen 150 Millionen Euro schweren Notkredit zur Verfügung gestellt hat.
Der Historiker und Holocaust-Forscher Eberhard Jeckel ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Er hatte sich zusammen mit Lea Roos für die Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin eingesetzt. Mit seinem Film »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland« trug Jeckel viel zur Aufarbeitung des Holocaust bei. Hören Sie einen Nachruf von Sabine Freudenberg.
Als die Hitler-Tagebücher im April 1983 Schlagzeilen machten, war Eberhard Jeckel einer der ersten, der deren Echtheit in Frage stellte.
Der allgemeine Grund ist meine Kenntnis der Persönlichkeit Hitlers, der immer eine Abneigung gehabt hat, schriftliche Aufzeichnungen zu hinterlassen. Es würde mich sehr wundern, wenn er etwas so Privates wie ein Tagebuch geführt hätte.
Mit dem Ende des Nationalsozialismus fing für Eberhard Jeckel die Beschäftigung mit der Vergangenheit an. Am 29. Juni 1929 wurde Eberhard Jeckel in Wesermünde, dem heutigen Bremerhaven, geboren. Als 15-Jähriger erlebte er das Ende des Zweiten Weltkriegs. Später wollte er wissen, wie es zur deutschen Katastrophe hatte kommen können. Und er studierte Geschichte. Nach Stationen in Kiel und Chandigarh in Indien kam Eberhard Jeckel nach Stuttgart und übernahm den Lehrstuhl für neuere Geschichte. Eugen Kogon, Hans Mommsen, Joachim Fest, Sebastian Haffner. Eberhard Jeckel gehört zu den Historikern, die die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus vorangetrieben haben. Bereits 1967 in seinem Buch Hitlers Weltanschauung arbeitete Eberhard Jeckel die zentrale Rolle Hitlers im nationalsozialistischen Herrschaftssystem heraus. Seine Forschungen fanden nicht nur in Fachkreisen Beachtung, immer wieder wandte sich Eberhard Jeckel auch an eine breite Öffentlichkeit.
Wir werden als Professoren nicht nur dafür bezahlt, dass wir in unserer engen Gelehrtenstube Forschungen betreiben, sondern auch, dass wir diese Forschungen unseren Mitmenschen, unseren Mitbürgern mitteilen und sie an dem Nutzen teilhaben lassen. Und ich mache das ganz bewusst.
Mit der Journalistin Lea Roos drehte Eberhard Jeckel die vielbeachtete Fernsehdokumentation »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland«. Aus dem Film wurde ein Buch und das Buch wurde 1990 mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Zusammen mit Lea Roos trat Eberhard Jeckel als erster für die Errichtung einer Holocaust-Gedenkstätte in Berlin ein. Nie scheute er die Auseinandersetzung, immer wieder meldete er sich in zeitgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Debatten zu Wort. Auch eine Aufgabe des Historikers.
Er muss der Gesellschaft ein Bild von der Vergangenheit geben. Er soll auch im Übrigen als Bürger in die Gesellschaft hineinwirken. Auch das habe ich aus der Erfahrung der Nazizeit gelernt. Ich habe mich in meinem Leben auch politisch engagiert. Und ich blicke mit Befriedigung auf diese Tätigkeit zurück.
Eberhard Jeckel gründete 1969 gemeinsam mit Günter Grass die Sozialdemokratische Wählerinitiative und sprach sich für die Wahl Gustav Heinemanns zum Bundespräsidenten aus. In den 80er Jahren beteiligte er sich an der Seite von Jürgen Habermas am Historikerstreit. Eberhard Jeckel hat als Wissenschaftler dem Stuttgarter Lehrstuhl für neuere Geschichte in seinem 30-jährigen Wirken internationales Renommee verschafft.
Das ist meine Leidenschaft gewesen. Ich bin in der glücklichen Lage, ich kann das vielleicht so sagen, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte.
Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.